Die Herrschaften. Ein Spielbericht aus dem Fantasy-Rollenspiel Warhammer. Vorwort von Björn. Dieser Spielbericht beinhaltet eine Reihe von aufeinanderfolgenden Abenteuern, die ich als Spielleiter des Warhammer Fantasy-Rollenspiels geleitet habe. Dabei diente uns die vierte Edition als Regelwerk. Die Gruppe bestand aus meiner Frau Katrin, meinem Sohn Ben, unserem guten Freund Tim und meiner Person. Dieser Spielbericht wird mit voller Absicht etwas persönlich gehalten, da es sich eben auch um persönliche Erlebnisse der Spieler und somit ihrer Charaktere handelt. Die Stimmungen in der Runde und die persönlichen Erlebnisse und Wahrnehmungen der Charaktere sind mannigfaltig und oftmals beeinflusst von den teilweise kuriosen Würfelwürfen. In einem Buch oder in einem Film steht der Verlauf der Handlung bereits fest und die Handlungen der Protagonisten ebenso. In einem Pen-and-Paper-Rollenspiel formen die Würfel, die dann sehr häufig maßgeblich am Verlauf einer Handlung beteiligt sein können, deren Geschichte. So werden gut gemeinte Ideen der Charaktere stellenweise zu absoluten Katastrophen, weil die Würfel ihnen den berühmten Strich durch die Rechnung machten. Mit diesen teilweise sehr humorvollen Folgen müssen die Spielercharaktere dann zurechtkommen. Das ist besonders amüsant mitzuerleben. Aber auch die Handlungen der Charaktere sind für die anderen Spieler am Spieltisch nicht vorhersehbar, was auch unabhängig von Würfelpech oder Erfolg spannend und lebendig ist. Am Ende wissen die Spieler natürlich nicht, was der Spielleiter alles geplant hat, also werden sie auch hier wieder mit unvorhersehbaren Ereignissen konfrontiert. Die Summe aus den oben genannten Elementen lässt dann eine lebendige und grandiose Geschichte entstehen, dessen Verlauf so niemand vorausahnen konnte. Ebenso gibt es aufgrund der Vielfalt des Erlebten keinen Oberbegriff, der das Genre gänzlich abdecken oder es beschreiben könnte. Dafür ist es einfach zu vielschichtig. Nun aber viel Spaß beim Hören. Euer Björn. Einleitung. Wir schreiben das Jahr 2512, imperialer Kalender, und es ist fast Sommeranfang. Zumindest laut Kalender. Die Temperaturen sind da anderer Meinung und die Tendenz geht eher in kältere Gefilde. Das größte Ereignis ist der Einmarsch des Imperators Karl Franz I. in Übersreik. Die bisherigen Machthaber sind nicht mehr tragbar und das aus guten Gründen. Gründe, die uns der Imperator nicht nennen mag. Braucht er auch nicht. Er ist ja immerhin der Imperator. Nun greift aber die Angst um sich, dass es schnell auch anderen Adeligen so ergehen könnte, tanzt man denn nicht unbedingt überall im Imperium nach der kaiserlichen Pfeife. Das alles aber kümmert unsere Protagonisten herzlich wenig. Ihre Probleme und Belange mögen kleinerer Natur und bodenständiger sein, nicht aber unspektakulärer. Wir beginnen unser Abenteuer und das der Charaktere in der noch nie eroberten Stadt Middenheim. Die Stadt des Weißen Wolfs. Die Stadt, in der man... nun gut, es reicht wohl. Beginnen wir also. Charaktere. Katrin spielt Clemens von der Lerche. Clemens ist ein angehender Hexenjäger. Noch ist er dem Inquisitor Dr. Olaf Hochhut unterstellt. Dieser gibt dem jungen Clemens zunehmend mehr Verantwortung und stellt ihn immer häufiger frei. Im Alter von 4 Jahren wurde Clemens von dem Inquisitor gerettet. Clemens selbst kannte nur seinen Vornamen. Olaf fand ihn sitzend weinend unter einer Lerche. Daher der Nachname. Gerettet vor einer Horde Kultisten, die sein Dorf dem Erdboden gleich machten. Olaf nahm sich seiner an und zog ihn groß. Er nahm ihn mit überall dorthin, wo er das Chaos vermutete. Clemens lernte schnell, dass die Welt verdorben und von dunklen Kulten durchzogen ist. Sein Hass wuchs weiter und weiter, ganz nach Olafs Vorstellungen. Zum zusätzlichen Schutz stellte Olaf den damaligen Schläger Kent Strasser ein, der bis heute ein Teil des Trios darstellt. Ben spielt Kent Strasser. Ein Hühne von Mann und ein Schönling. Kent ist die Leibwache von Olaf und Clemens, hat aber durchaus merkwürdige Angewohnheiten bzw. Marotten. Er mag sich nicht schmutzig machen, jammert herum, wenn es dreckig wird. Er putzt sich regelmäßig die Zähne und achtet penibel auf sein Äußeres. Auch achtet er stets darauf, keine Blutspritze abzubekommen, wenn es mal blutig wird. Trotz seines Narzissmus ist Kent schlagkräftig und sehr verlässlich. Besonders Clemens hat er immer im Auge. Er würde jedem, der sich Clemens mit schlechten Absichten nähert, buchstäblich einen Tunnel ins Gesicht schlagen. Tim spielt Ulf Hagel. Der Knappe von Ulbricht Kager, einem Templer vom Orden des Weißen Wolfs, wird nun auf eine Serie von Missionen geschickt. Das erfolgreiche Absolvieren dieser Mission ist wegweisend für seine Aufnahme bzw. Erhebung in den Ritterstand, so Kager. Nichtspielercharaktere: Theodor von Tandrich. Der einflussreiche und charismatische von Tandrich ist mehr Schein als Sein, hat seinen Sinn fürs Geschäftliche doch einen massiven Zug nach unten. Lange schon schreiben seine Geschäfte rote Zahlen. Es muss eine Idee her und das schnell. Sein Einfluss aber rettet ihn immer und immer wieder vor dem endgültigen Ende. Von Tandrich pflegt gute Kontakte in die Glaubenshäuser Ulrichs, Schaljas, Mors und Sigmars. Auch zum Adel hat er einen guten Draht, schläft er doch mit der Witwe des verstorbenen Grafen Rainer von der Ulme. Die Gräfin hat sich bei einem Suizidversuch schlimm zugerichtet. Ihr Gesicht wirkt wie die Maske eines Monsterwesens aus Detlef Sierks Gruselaufführung Der Schrecken. Dr. Olaf Hochhut. Der alte und sehr berüchtigte Inquisitor. Er sitzt dank eines Missgeschicks in Haft. Auf Olafs Konto gehen viele Hinrichtungen. Ganze Dörfer hat er bereits entvölkert und das zu Recht. Immer konnte er sein Vorgehen erklären, bis auf das letzte Mal. Ulbricht Kager, ein kampferprobter und ungeduldiger Ritter des Weißen Wolfs. Ulbricht ist zwar ein guter Lehrer für Ulf, verliert aber sehr schnell die Geduld. Seine hitzige Art stößt oft auf Ablehnung. Ungeduldig und gestresst droht er, bei der kleinsten Abweichung aus der Haut zu fahren. Seine Kameraden spotten, dass an ihm ein Feuermagier verloren gegangen sei. Kapitel 1: Gold. Kent, Clemens und Ulf standen in der Eingangshalle eines Stadthauses in Mittenheim. Das Haus von Theodor von Tandrich. Zwei riesige Mittenländer, eine regionale Hunderasse, schnüffelten ihn im Schritt herum. Nach wenigen Minuten wurden sie von Theodor von Tandrich begrüßt und in das Kaminzimmer geführt. Von Tandrich begann mit seinem ausführlichen Monolog, der hier nur inhaltsgemäß wiedergegeben wird.
Meine Herren, ich danke Ihnen für Ihr Erscheinen hier in meinem Heim. Mein Name ist Theodor von Tandrich. Bitte, setzen Sie sich. Theodor deutete auf das Sofa direkt vor dem Kamin. Er reichte Getränke und führte seinen Monolog fort. Nun, der Grund, warum ich Sie habe rufen lassen, ist eigentlich recht einfach. Ich benötige die Hilfe vertrauensseliger Personen und Sie, meine Herren, stehen hier ganz oben auf meiner Wunschliste. Ein Grund mehr, mich bei Ihnen zu bedanken. Aber Schluss mit dem Drumherum-Gerede. Sie haben ja bereits einiges an Informationen durch die Briefe erhalten, die ich zuvor an die Herren Dr. Hochhut und Ritter Kager schickte. Meine Tochter Marianne ist eine Novizin Schaljas. Auf ihren Reisen durch das Land erreichte sie auch das Dorf Bergbach, ein von unzivilisierten und hinterweltlichen Menschen bevölkertes Stückchen Land. Offiziell gehört das Land dem Kurfürsten. Dieser kümmert sich aber wohl gar nicht um die Belange der Bewohner. Nun, meine Tochter hielt es für ratsam, den Menschen dort zu helfen, denn schließlich hilft Schalja jedem Hilfebedürftigen und davon gibt es dort sehr viele. Eines dieser Individuen aber erzählte meiner Tochter von einer Höhle, aus der er geflohen sei. Auch bat er meine Tochter, die sich schon im Aufbruch befand, ihm einen Segen auszusprechen und ihn so lange zu begleiten, bis er in Mors Reich übergegangen ist. Zur Belohnung für ihre Mühen bot er ihr ein Stück Edelmetall an. Dieses hier. Von Tandrich holte ein großes Stück Gold hervor und zeigte es den drei Herren. Meine Tochter blieb also bei ihm, bis er wenige Tage später verstarb. Nachdem Marianne die Einwohner nach der Höhle befragte, hüllte man sich zuerst in Schweigen. Der Dorfälteste aber berichtete ihr, dass man die sterbenskranken Menschen des Dorfes in diese Höhle führte, praktisch in Quarantäne. Offensichtlich scheint das Dorf ein grundsätzliches Problem mit Krankheiten, speziell der Pest, zu haben. Auch berichtete meine Tochter mir von merkwürdigen Praktiken und Schmierereien an den Häusern, die sie nicht einordnen konnte. Nun, meine Herren, sind hier zwei Dinge von größter Wichtigkeit. Ich möchte wissen, ob der Kranke das Gold aus der Höhle hat, und Sie möchten sicherlich wissen, ob es in Bergbach mit rechten Dingen zugeht. Ersteres sollte mit Diskretion behandelt werden, wobei das Dorf mir persönlich ziemlich egal ist. Meinetwegen brennen Sie es nieder. Der offizielle Grund Ihres Aufbruchs wird natürlich das Dorf selbst sein. Die Höhle aber ist für mich von großer Wichtigkeit. Das Dorf ist schwer zu erreichen, sodass das Reisen zu Pferd oder Kutsche nicht in Frage kommt. Allerdings erreicht man das Dorf innerhalb zweier Tage, wenn man gut zu Fuß ist. Wie ich sehe, sind Sie körperlich problemlos in der Lage dazu.
Von Heinrich schlug lächelnd die Hände zusammen und wartete auf eine Antwort der Herren. Ulf, Clemens und der schweigsame Kent willigten ein. Gemeinsam verbrachten sie den Abend bei von Tandricht und genossen das Ambiente des Stadthauses. Die erste gemeinsame Nacht. Es wurde spät und von Tandricht wies dem Trio einen Schlafplatz im Gästeraum zu. 5 Betten standen dort. Clemens zog sich die Stiefel von den Füßen und legte sich sofort hin. Aufgrund der 4 großen Laternen im Raum, die für viel Licht sorgten, verband er sich seine Augen mit einem Stück Stoff. Strasser ließ sich Zeit und ordnete seine Ausrüstung akribisch, damit am nächsten Morgen alles bereit war. Ulf putzte seine Stiefel und legte sich ebenfalls in sein Bett. Clemens war kurz vorm Einschlafen, als Ulf plötzlich hochschreckte und sich lauthals über das Licht beschwerte. Wutentbrannt stand er wieder auf und löschte alle 4 Laternen, sodass der noch auf dem Bett sitzende Kent Strasser völlig im Dunkel saß. Auch Clemens wurde durch das Gebrüll von Ulf wach und schaute, was los war. Die Lage beruhigte sich, Clemens und Ulf schliefen ein, Strasser hingegen konnte aufgrund des wirklich lauten Schnarchens des Knappen nicht einschlafen. Er stand also auf und ging zur Tür, öffnete diese und entdeckte einen der Hunde im Flur. Er schloss die Tür wieder und ging zu seinem Bett zurück. Seine Nacht war laut und schlaflos. Am frühen Morgen dann konnte er endlich einschlafen. Das Frühstücksgemetzel. Am nächsten Morgen, nach einer Katzenwäsche, betraten die 3 Abenteurer das Kaminzimmer, in das von Tandricht ein gigantisches Frühstück hatte auftischen lassen. Was nun folgte, sollte noch lange im Gedächtnis aller Anwesenden bleiben. Während Strasser und Clemens den Umgang mit Messer und Gabel pflegten und dies in Form von Silberbesteck auch vorhanden war, zog es der knappe Ulf vor, mit den Händen zu essen. Und das ist noch sehr höflich ausgedrückt. Rücksichtslos griff er sich ein Stück frisch gebackenes Brot, riss es in 2 Hälften, stopfte sich die eine Hälfte in den Mund und warf die andere Hälfte unbedacht auf den Tisch zurück. Der Wurst erging es ähnlich. Er schnitt sich nicht etwa ein paar Scheiben ab, nein, er zupfte sich ein paar Stücke aus dem gesamten Fleischwerk. Sein Vorgehen ähnelte dem einer alten Frau, die einem Huhn den Hals umdrehte, um es dann zu rupfen. Anstatt das Brot mit Honig zu bestreichen, tunkte er dieses in den Honigtopf. In den Marmeladentopf griff er gar mit blanken Händen rein. Sein Benehmen glich dem eines betrunkenen Norsen. Besteck und auch Geschirr wurden komplett ignoriert. Strassers Hände hingegen berührten die Nahrungsmittel gar nicht. So geschickt war er im Umgang mit Messer und Gabel. Fachmännisch zerteilte er den angebotenen Fisch. Dabei achtete er immer darauf, keinen Blickkontakt zu dem Knappen herzustellen. So sehr schämte er sich für ihn. Auch Clemens begriff nicht, wie ein Knappe vom Orden des Weißen Wolfs solch ein Gemetzel veranstalten konnte. Der Anblick war grausam. Das Essverhalten des Knappen gipfelte in der Aufnahme von Getränken. Der Krug wurde bis zur Oberflächenspannung mit Milch befüllt, dann geleert und wieder aufgefüllt. Dabei landete ein Teil der Milch auf dem Tisch, der Wurst und der Eier. Eigentlich hätte er direkt aus der Kanne saufen können, saufen und fressen. So konnte man das bestenfalls nennen. Auch die Eier wurden regelrecht geschlachtet. Hierzu drückte er diese kaputt und nahm sich den essbaren Teil heraus. Zum Glück waren sie hart gekocht. Zum Abschluss wischte er seine klebrigen Hände an der Tischdecke ab. Die Serviette blieb unbenutzt. Strasser hingegen tupfte seinen Mund mit dem Textil ab und legte es anschließend auf den Teller. Rülpsend stand Ulf auf, ohne auch nur den Ansatz eines Dankeschöns. Er verschwand im Bad, um sich mit dem Wasser aus der Schale die Hände zu waschen. Nach diesem Krieg auf dem Küchentisch verabschiedeten sich die 3 bei von Tandricht und machten sich auf, Mittenheim zu verlassen. Über Stock und über Stein. An einem wunderschönen Morgen durchschritten die 3 Abenteurer das Osttor von Mittenheim und verließen die Stadt über den Viadukt. Es ging sehr geschäftig zu in der Stadt des Weißen Wolfs. Ab nun unterhielten sie sich über das Vorgehen und der Wegplanung zum Dorf. Ulf kannte den Weg und übernahm die Führung. Über das Massaker am Frühstückstisch wurde nicht mehr gesprochen. Mehrere Stunden waren sie nun bereits unterwegs. Eine Nacht sollten sie draußen im Wald verbringen, bevor sie Bergbach erreichen. So der Plan. Das Wetter spielte mit. Wie eine ausgedehnte Wandertour kam es ihnen zunächst vor, wobei der Knappe, der es gewohnt war zu reiten, schnell an seine körperlichen Grenzen stieß. Immerhin trug er Schild, Hammer und ein Kettenhemd. Dazu noch der Rucksack. Das machte ihm zu schaffen. Besonders schlimm wurde es, als sie die Wege und Trampelpfade verließen und sozusagen querfeldein unterwegs waren. Nun war Ulfs Orientierungssinn gefordert, welche ihn auch nicht im Stich ließ. Kent Strasser hingegen plagten die vielen Matschwege. Er hasst Dreck und Matsch. Auch auf Krabbeltiere konnte er gut verzichten. Geschickt wich er jeder Pfütze aus. Er ärgerte sich mehr und mehr, dass es keinen vernünftigen Weg zum Dorf gab. Nun mussten sie buchstäblich durchs Unterholz kriechen. Die Wahrscheinlichkeit, sich dreckig zu machen, wuchs. Clemens war das egal. Er wollte das Ziel erreichen. Eine Nacht im Freien. Ulf wählte eine Schlafstelle für die Nacht. Jeder beschaffte Feuerholz und schlug sein Lager auf. Eigentlich eine recht schöne Idylle. Sie befanden sich weit ab der Wege und noch weiter von dem, was man Zivilisation nennt. Nach einer Tirade von Dialogen, man sprach über das, was sie eventuell im Dorf erwarten würde, entschieden sich die Abenteurer, schlafen zu legen. Strasser sollte die erste Wache halten. Das Feuer brannte, es war bereits dunkel und das gleichmäßige Ein- und Ausatmen von Clemens wirkte beruhigend. Dann setzte das Schnarchen von Ulf wieder ein. Angesichts der letzten Nacht war Strasser ein wenig müde. Als er kurz blinzelte, bemerkte er, dass das Feuer aus war. Es war nun stockdunkel. Strasser konnte kaum seine Hand vor Augen sehen. Er fragte sich, warum das Feuer aus war. War er etwa eingeschlafen? Vorsichtig tastete er die Feuerstelle ab. Lauwarm. Er war also eingeschlafen. Clemens und Ulf schliefen seelenruhig. Ohne Ahnung, wie spät es nun war, weckte Kent den Knappen. Dieser beschwerte sich über die Dunkelheit und fragte sich, warum das Feuer aus ist. Darauf bekam er keine Antwort. Strasser überließ die Verantwortung dem Knappen, legte sich hin und schlief. Durch das Herumgerödel, was wirklich laut war, erwachte nun auch Clemens aus seinem Tiefschlaf. Aufgrund fürchterlicher Rückenschmerzen versuchte sich Ulf von seinem Kettenhemd zu lösen, was sich als sehr schwer herausstellte, besonders in der Dunkelheit. Als er es endlich geschafft hatte, schlief Clemens weiter und Ulf bemerkte, dass die Sonne bald aufgehen würde. Nun verstand er. Strasser war eingepennt und hat das Feuer deswegen ausgehen lassen. Es war früher Morgen. 2 Stunden später machten sich die 3 Wanderer auf den Weg nach Bergbach. Ankunft in Bergbach. Stundenlang wanderten sie über Hügel und durchquerten kleine Täler. Zunehmend wurde das Gebiet felsiger. Die gesamte Szenerie wirkte irgendwie gruselig. Obwohl sie sich mitten in der Natur befanden, war ihnen nicht wohl dabei. Am frühen Nachmittag erreichten sie völlig erschöpft eine Brücke. Sie waren in Bergbach angekommen. Bevor sie aber die Brücke überquerten, machten sie sich von der anderen Seite ein Bild von dem Dorf. Ihre schlimmsten Erwartungen wurden bestätigt, stellenweise sogar noch übertroffen. Ein Dorf voller geistig minder bemittelter Einwohner. Auch der Geruch, der von dem Dorf ausging, war mehr als eklig. Es stank nach Verwesung, Schweiß, brennendem Holz und gebratenem Fleisch. Merkwürdige Zeichen, vielleicht zum Schutz, waren auf die Häuser gekritzelt. Auch Windspiele hingen an vielen der Hütten. Auffällig, eines der Häuser befand sich auf einem professionell errichteten Sockel. Dieses Haus überragte alle anderen. Clemens betitelte die Dörfler als Degenerierte. Recht sollte er behalten. Angewidert überquerten sie die Brücke und betraten das Dorf. Dabei waren sie vorsichtig und sehr aufmerksam. Ulf meinte gar, man solle umkehren und mit mehr Leuten wiederkommen, um das Dorf in Schutt und Asche zu legen. Als das Trio von den Dörflern bemerkt wurde, verschwanden diese in ihren Häusern, wie Kakerlaken, wenn man das Licht anschaltet. Nun standen sie dort, allein. Ein paar wenige gingen einer stupiden Tätigkeit nach und scherten sich nicht um die Besucher. Ein Einwohner schob mit einer Schaufel die Matschhaufen von einer auf die andere Seite des Hauses. Sehr sinnvoll. Die Tür des Hauses auf dem Sockel öffnete sich und ein stämmiger Mann trat heraus. Er ging die Treppen hinunter und Sekunden später stand er dem Trio gegenüber. Begleitet wurde der keulentragende Hühne von einer verhüllten Gestalt. Strasser entdeckte am Haus auf dem Sockel eine blonde Schönheit. Dies ließ er seine Kameraden wissen. Eine bedrohliche Situation entstand. Glücklicherweise rührte sich niemand. Nach wenigen Minuten erschien ein älterer Herr in Lumpen gekleidet. Er schien der Dorfälteste zu sein. Er trat hervor und ein Dialog zwischen den Besuchern und dem alten Mann begann. Voller Eiterbeulen im Gesicht und einen Sprachfehler, der den Charakteren das Verstehen erschwerte, warf man sich ganze Textblöcke zu. Clemens erwähnte immer wieder die Schalia-Priesterin Marianne und auch, dass er helfen wolle. Das interessierte den alten Mann aber gar nicht. Immerhin waren die Charaktere mit Waffen erschienen und das hieß nichts Gutes. Ulf gab dem alten Mann sogar recht. Sie waren bewaffnet. Der Alte schwor, dass es den Dörflern gut geht. Der Zustand dieser Menschen aber war bestenfalls als furchtbar oder schrecklich zu beschreiben. Auch als Ulf die Höhlen erwähnte, wollte niemand etwas davon wissen. Am Ende gaben die Charaktere nach und zogen sich aus dem Dorf zurück. Sie wollten eine Eskalation vermeiden, besonders weil sie massiv in der Unterzahl waren. Nun lagerten sie etwas abseits des Dorfes. Hier errichteten sie ihr Schlafplatz für die Nacht und berieten sich. Ulf war immer noch der Meinung, man solle mit Soldaten wiederkommen und das Dorf niederbrennen. Auch Clemens war mittlerweile nicht völlig abgeneigt. Immerhin beteten sie keine ihrer bekannten Götter an. Schreine von Ulrik, Thal oder Sigmar waren hier nicht zu sehen. Lediglich merkwürdige Zeichen an den Hütten, Tätowierungen auf Armen und Gesicht und beängstigende Windspiele. Am nächsten Morgen wollten sie sich nach der Höhle umsehen. Du hörtest Die Herrschaften. Kapitel 1. Ein Spielbericht aus dem Warhammer Fantasy Rollenspiel Universum. Text: Björn Bornhöft. Sprecher: Thorsten Brunswick von Dämmergrau.